Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Willkommen zu Biz and Beyond, heute mal ohne Gast, aber dafür mit meiner Co-Host Sandra Navidi. Wir reden Klartext über die Lage in den USA, wo Sandra lebt, über Wirtschaft, Politik, Stimmung an der Wall Street und was das alles für uns in Europa und in Deutschland bedeutet. Los geht's, Sandra, grüß dich, wo bist du gerade?
Hi Uli, ich bin gerade aus New York gekommen und bin in Deutschland und lege da verschiedene Touren ab.
Jetlag schon überstanden oder bist du noch drin?
Ist noch ein bisschen da.
Okay. Sag mal, momentan, Charlie Kirk sorgt für riesiges Aufsehen. Wie nimmst du das wahr, die Stimmung in New York und in Amerika und wo siehst du Folgen?
Ja, es war direkt klar, dass das ein großer Skandal werden würde, weil Charlie Kirk gerade eine Galionsfigur für die Konservativen ist. Und es war auch klar, und das bewahrheitet sich jeden Tag immer weiter, dass die Konservativen Donald Trump allen voran das instrumentalisieren würden, um an der Eskalationsspirale zu drehen, mit dem endgültigen Ziel, die Grundrechte bei uns, insbesondere die Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit, weiter zu beschneiden.
Du meinst, das verstärkt sich gerade oder wäre das nicht eh passiert? Also so wie ich dich immer verstanden habe, sagst du ja ohnehin, Trump ist da disruptiv unterwegs, der will die Meinungsfreiheit sowieso ein Stück weit beschneiden. Also kommt ihm das jetzt vielleicht sogar gerade recht?
Ja, es fehlte nicht viel und es wäre Staatstrauer angeordnet worden, ähnlich wie in Nordkorea. Die Justizministerin Pam Bondi hat gesagt, wenn Leute in Geschäfte kommen, also Druckereigeschäfte, und die wollen Poster drucken für Charlie Kirk, dann darf das nicht verweigert werden oder das würde möglicherweise zu einer Straftat führen und verfolgt werden. Und wer sich irgendwie auch nur im geringsten kritisch geäußert hat oder Charlie Kirk auch nur zitiert hat, der wurde an den Pranger gestellt. Da haben konservative Aktivisten im Netz Riesenlisten mit 50.000 Namen zusammengestellt und das ging an Arbeitgeber, die sollten dann entlassen werden. Und ja, es gab sicherlich auch Äußerungen am Rande, die so geschmacklos und auch nicht okay waren. Aber es gab auch einfach viele, die gesagt haben, ja, Charlie Kirk hat eben auch dieses und jene gesagt und wörtlich zitiert. Und selbst diese Leute wurden extrem angegriffen. Also da dreht sich gerade was und Donald Trump hat es auch mehr oder weniger so gesagt. Und Marco Rubio hat übrigens gerade gesagt, dass vor allen Dingen Ausländer, die auf einem Visum da sind und die sich negativ äußern würden, die würde man im Land nicht brauchen. Und da musste man natürlich direkt denken an den Kollegen Elmar Thewissen vom ZDF, wo der ehemalige Botschafter von Donald Trump der ersten Amtszeit, Richard Grenell, gefordert hat, dass der das Visum entzogen bekommt, sein Journalistenvisum. Und da kann ich nur sagen, also ich bin keine Journalistin, ich habe auch den amerikanischen Pass, aber ich habe natürlich auch viel in New York mit Journalisten zu tun, auch Deutschen. Ich kann sagen, schon Ende Januar und Februar hatten die schon wahnsinnige Angst, sich kritisch zu äußern über die Administration, weil alle schon befürchtet haben und hatten schon im Gefühl instinktiv, dass sowas kommt.
Also du siehst die Pressefreiheit in Gefahr.
Ja, definitiv. Donald Trump hat sich da auch ganz ähnlich geäußert und hat auch gerade übrigens bei einem Press-Gaggle, nennt sich das, vor dem Helikopter, da hat ein Journalist aus Australien ihn gefragt über seine Kryptofirma und dass seine Familie damit Geld macht. Und da hat Donald Trump gerade auch dann gefragt, wo kommst du her? Australien? Ah, deine Regierung möchte ja eigentlich gute Verhältnisse zu Amerika unterhalten, aber denen werde ich jetzt mal gleich berichten, was du gesagt hast. Mit anderen Worten, was Journalisten sagen, kann jetzt sozusagen die internationalen Beziehungen unterminieren, laut Trump. Und ich meine, Elmar Thewissen kommt ja von einem öffentlich-rechtlichen Sender und wenn sich da jetzt Politiker schon äußern und einmischen in die politische Äußerung, ob jetzt gewisse Äußerungen ungenau waren oder unglücklich waren, das sei mal dahingestellt. Aber es wird eben direkt hochgehoben auf das Niveau einer Staatsaffäre.
Also ja, kann das bestätigen. Elmar Thewissen, geschätzter Kollege. Aber du sagst, er hat sich unsauber ausgedrückt und deshalb ist er da in eine Falle getappt möglicherweise. Oder wie siehst du das?
Ein bisschen, ja. Also man muss bei den Konservativen extrem aufpassen, weil die so geschickt sind, was Propaganda und das Aufstellen von Fallen betrifft. Also so hat Charlie Kirk nicht gesagt, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollen, sondern dass das so in der Bibel gesagt worden sei. Das hatte bei ihm Methode. Er hat häufig unglaubliche Äußerungen nicht direkt sich selbst zugeordnet, sondern hat die Bibel vorgeschoben. Gesagt, ja, schon in der Bibel heißt es. Oder andere Quellen. Also immer so, naja, so als Alibi quasi, damit man ihn selbst dann wirklich belangen kann. Und wenn man das zitiert, dann muss man natürlich extrem vorsichtig sein. Sonst heißt es direkt, unsauber zitiert, du willst mir an den Kragen und überhaupt. Und dann wird man mit einer Lawine von Vorwürfen überrannt, wie auch im Fall von Elmar Thewissen, wo Richard Grenell, dieser ehemalige Botschafter von Trump und der jetzt zuständig ist für die kulturelle Betreuung des Kennedy Centers, hat dann gesagt, Elmar Thewissen hätte zur Gewalt aufgerufen. Das stimmt nun wiederum überhaupt nicht, aber da entsteht so ein Durcheinander, wer denn nun was genau gesagt hat. Und die sind so gut im Mobilisieren dieser Propaganda, dass man da kaum noch durchblickt und die irgendwie vorne das Narrativ formen und man dann selber, also die andere Seite, in die Defensive gerät.
Nochmal zurück zu Charlie Kirk. Der ist nun durch einen Schuss ums Leben gekommen. In den USA sterben ja rund 50.000 Menschen pro Jahr durch Schusswaffen. Wird das dazu führen, dass man das Thema nochmal hochwirft, dass man kritischer mit Schusswaffen umgeht? Oder läuft das aus deiner Sicht einfach so weiter?
Nein, im Gegenteil, das wird noch weiter umgedreht. Also um das mal vorwegzuschicken, man würde sich wünschen, dass die Kinder, also jährlich werden fast bis 3.500 und mehr Kinder erschossen. Das ist mit einer der führenden Todesgründe bei Kindern in den USA. Wir hatten gerade wieder kürzlich eine Massenerschießung von Jugendlichen und Kindern. Da kräht kein Hahn nach, wenn das überhaupt noch eine Schlagzeile wert ist, weil es so regelmäßig hochkommt. Aber jetzt bei diesem einen Menschen und nochmal, das war ein grausiges, hinterlistiges, schreckliches Attentat durch wirklich offensichtlich nichts zu rechtfertigen. Aber da fragt sich eben, warum bekommen die anderen Menschen, zum Beispiel Kinder, die ganz unschuldig sind, warum bekommen die keine Aufmerksamkeit? Aber das wird jetzt eben auch dazu mobilisiert, dass man sagt, nein, die andere Seite, die Demokraten, also alles, was jetzt nicht rechts ist, ist automatisch linksradikal und Trump und Rubio haben auch gesagt, das sind terroristische Vereinigungen. Das ist sozusagen, man hat fast das Gefühl, also wenn ich zwischen den Zeilen die ganzen Äußerungen der letzten Tage gelesen habe, als ob sie die gesamte Demokratische Partei verbieten wollten. Das mag jetzt abwegig klingen. Ich weiß noch nicht, ob sie das formell versuchen werden, aber das geht wieder so in die Richtung einer Alleinherrschaft, einer Diktatur. Und da werden sie den Waffengebrauch und den Einsatz von Gewalt im Gegenteil mehr rechtfertigen, weil sie sagen, wir müssen uns ja verteidigen. Seht doch mal, wie wir angegriffen werden. Das kommt immer von links, obwohl eine Studie des Cato-Institut, das ist ein rechter Think Tank, also jedenfalls mehr politisch rechts, konservativ, sagen wir mal, einzuordnen. Und er hat selber festgestellt, dass ich glaube, das waren über 360 Fälle von rechten Todes, also die von rechts verursacht wurden. Und demgegenüber standen circa 60 vom linken Lager. Und das linke Lager ist ja eher pazifistisch. Und wenn man sagt, ja, es gibt auch Linksradikale und es gibt auch da Gewalttäter, aber die sind nicht in der Partei, in der Demokratischen Partei sind keine Leute, die das gut heißen. Und auch bei den Influencern, die Millionen Following haben, auch die haben die ganze Zeit jetzt im Nachgang des Todes von Charlie Kirk versucht zu deeskalieren und so Ruhe und Besinnung aufzurufen.
Elon Musk hat ja mal überlegt, eine Partei zu gründen, aber die Pläne sind wieder vom Tisch. Oder hat man davon noch was gehört?
Nein, die Pläne sind vom Tisch. Das ist sicherlich auch viel komplexer, als er sich das vorgestellt hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er jetzt auch kürzlich zur Gewalt aufgerufen hat. Das britische Königreich hat das besonders auf dem Kieker. Das will er auf jeden Fall nach rechts bringen. Und da hat er gesagt, Leute, ihr müsst jetzt kämpfen, sonst werden wir umgebracht, so nach dem Motto. Ich habe das wörtliche Zitat nicht jetzt vor mir liegen, aber es ist ungefähr. Aber es war auf jeden Fall auch ein Aufruf zu Gewalt und wir werden es auch mehr und mehr in Europa sehen. Donald Trump hat ein Interesse daran, dass Europa auseinanderbricht und er dann durchregieren kann. Und das geht am besten, wenn die Regierungen von rechts regiert werden, dann schließen die Allianzen und regieren dann den Rest von oben.
Wenn jetzt so viele Menschen da Schusswaffen haben, hast du auch eine Knarre zu Hause?
Ich habe keine Knarre. Die meisten Leute, die ich kenne in Manhattan, haben keine Knarre. Aber man muss natürlich, man hat immer Angst, weil man weiß, dass viele dort Knarren haben. Wir haben den größten Verbrauch pharmakologischer Drogen, also Medikamente in den USA. Die Hälfte vom weltweiten Verbrauch, meine ich, wäre in den USA. Wir sehen jetzt auch bei den ganzen Ereignissen, dass viele Menschen offensichtlich mentale, psychische Probleme haben, also da nicht so ganz geerdet sind. Und wenn solche Menschen dann Zugang zu Waffen und Drogen und alle möglichen haben, dann ist es natürlich gefährlicher. Also sonst sieht man ja bei Charlie Kirk und anderen Attentaten. Ja, das ist alles Problem, aber wenn der Schusswaffenzugang nicht so unproblematisch wäre, dann wären die Schusswaffenzahlen nicht so hoch. Sie versuchen es gerade auf Videospiele abzuwälzen, aber da habe ich auch Zahlen gesehen. Da war zum Beispiel Japan liegt ganz vorn und bei den Schusswaffentoten ganz weit unten. Also da scheint es keine wirkliche Korrelation zu geben.
Wie sieht denn die Stimmung in der Wirtschaft aus? Du bist ja in New York abends immer auf deinen Empfängen, wo sich Unternehmer auch treffen. Kippt das ein bisschen oder sind europäische, deutsche Unternehmer immer noch vor Ort und machen dort Geschäft oder ist das ein bisschen gebremst worden?
Überwiegend gebremst. Also ab und zu treffe ich mal einen, der sagt, ich bin in der So-und-so-Branche und das läuft nach wie vor gut und wir sind da guter Dinge. Aber überwiegend sind die, also in New York sind auch viele CEOs von deutschen Unternehmen, die dort die Statthalter sind vor Ort für Amerika. Und die sind sehr düster von ihrer Stimmung her. Das sagen die auch nicht öffentlich. Also ich vermute mal, wenn sie jetzt einem Journalisten ein On-the-Record-Interview geben, dann sind sie eher zurückhaltend. Aber wenn wir abends zusammen sind, wo wir uns Jahre, Jahrzehnte kennen und wie Freunde sprechen, dann haben alle das gleiche Gefühl und die gleichen Sorgen. Und gerade gab es auch eine Inhaftierung von 400 Arbeitnehmern bei Hyundai, dem Autohersteller, die alle legal dort waren. Hyundai errichtet dort eine Fabrik, schafft dort Arbeitsplätze. Diese koreanischen Arbeiter waren dort, um die Fabrik fertigzustellen und um Amerikaner einzuweisen in die Arbeitsprozesse, damit die eben Arbeitsplätze dort schaffen. Und die sind illegalerweise abgeführt worden, unter schrecklichsten Bedingungen festgehalten worden. Das kommt jetzt gerade in den koreanischen Nachrichten raus. Die sind stinksauer, die wollen nie mehr zurückgehen und da müssen sich auch deutsche Unternehmen fragen, was ist denn, wenn von uns Arbeitnehmer einfach festgehalten werden?
Aber man sagt Hyundai oder wie sagst du das? Also bei uns ist das immer Hyundai.
Ich sag Hyundai.
Okay. Aber was haben die denn konkret gemacht, die 400 Leute?
Die haben da ganz normal gearbeitet, die sollen verpfiffen worden sein von irgendeiner Online-Influencerin. Das macht aber nichts, verpfeifen kann ja jeder. Da können jetzt 50 Leute die anschwärzen. Trotzdem sollte die Einwanderungspolizei ICE da nicht einfach hingehen, völlig ja ungehindert, losgelöst diese Leute blutrünstig sozusagen, in Anführungsstrichen figuratively, die festnehmen, weil die bekommen ja eine Kopfprämie pro Festgenommene. Die kommen in kommerzielle Gefängnisse, wo natürlich dann auch Geld gemacht wird. Und übrigens die Justizministerin Pam Bondi war mal sie hat Lobbying betrieben für eine der größten Gefängniskonzerne. Okay, und es wurde behauptet, die sind illegal da, aber die hatten Visa, die waren illegal da. Die wollten ja nur vorübergehend dort sein, um Arbeitsplätze für Amerikaner zu schaffen. Aber das kann natürlich auch anderen Unternehmen dort passieren.
Aber kann man dem überhaupt was entgegensetzen? Also Trump macht ja wirklich plangemäß, irgendwie arbeitet er seine Liste ab. So hat es den Anschein. Also ne? Meinst du denn, man kann ihn noch ausbremsen oder ist der Tropf gelutscht?
Nein, ich glaube, da wird nicht mehr viel zu machen sein. Und wir sehen gerade in den letzten Tagen, erhöht sich die Dynamik der Eskalationsspirale immer mehr. Seine Äußerungen werden immer unfassbarer, immer unglaublicher. Also zum Beispiel jetzt die gegenüber dem australischen Journalisten oder hat auch einem amerikanischen Journalisten gesagt, wer bist du denn? Weil er hat ihm auch nur irgendeine ganz normale Frage gestellt, die Trump aber als kritisch wahrgenommen hat, als unangenehm. Und hat er gesagt, übrigens, dein Sender CBS, der musste mir schon Millionen bezahlen. Vielleicht musst du jetzt mal als nächstes dran glauben, denn du bist so hasserfüllt. Du hast nur Hass im Herzen gegenüber mir. Er hat auch gerade eine Milliardenklage gegen die New York Times und einzelne Journalisten dort erhoben. Das heißt, wir sehen eine gezielte Einschüchterung der Medien. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass auch ausländische Journalisten, die auf Journalistenvisum dort sind, dass die ausgewiesen werden, dass sie einige Exempel statuieren werden, dass sie überhaupt sagen werden, Wir wollen keine Kritiker und schon gar keine aus dem Ausland, dass wir auch weniger Journalisten sehen werden, die nach den USA kommen, weil sie sagen, wenn es nur noch 8-monatige Visa gibt, wo die auch noch alle meine Social Media durchsuchen, nachher werde ich auch noch festgehalten oder kurzfristig ausgewiesen. Und ich vermute auch mal, dass ganz unbewusst die Journalisten, die dort sind, sich zunehmend zensieren werden, weil diese unbewusste Angst und Besorgnis, die kann man ja nicht abstellen. Dann denkt man, vielleicht kann ich das irgendwie diplomatischer ausdrücken. Selbst ich bin keine Journalistin. Ich habe die Staatsangehörigkeit. Aber selbst ich ertappe mich dabei, dass ich mir jetzt zweimal überlege, wie ich Dinge ausdrücke und ob ich etwas retweeten soll oder überhaupt tweeten soll. Letztendlich mache ich's, aber man hat schon Bedenken.
Wenn ich dich das nächste Mal besuchen komme, ist da irgendwas zu beachten?
Man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, was man beim Grenzübergang sagt. Man muss natürlich ehrlich sein, offensichtlich. Aber man sollte sich schon überlegen, hat man genau das richtige Visum? Wird man dort irgendwie arbeitstechnisch tätig? Werden die einem Fangfragen stellen? Man muss damit rechnen, dass elektronische Computer, Telefon und andere Smart Devices einbehalten werden. Sie dürfen dort Zugang nehmen, sie dürfen alles kopieren. Die Chance, dass das passiert, ist noch sehr, sehr gering. Das muss man auch sagen. Jeden Tag kommen hunderttausende Besucher ins Land. Aber die Ereignisse überschlagen sich. Jetzt soll auch zum Beispiel Militär nach Memphis geschickt werden. Für New York hat das auch angedroht. Also das kann schnell sein, dass etwas kippt. Ich würde sagen, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten.
Naja, also wenn man meine Social Media Accounts kontrolliert, findet man möglicherweise das eine oder andere, dann hätte ich ein Thema, oder?
Ja, und die Sorgen machen sich natürlich auch die Journalisten, aber auch alle anderen müssen das jetzt angeben, wer sich auf ein Visum bewirbt. Ich vermute auch bei Esther, also man muss seine Konten angeben und gegen wen etwas gefunden werden will, da finden sie auch was. Sie haben es ja gesehen bei der Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Donald Trump möchte ja die Federal Reserve übernehmen und wollte da eine Gouverneurin, die auch noch Frau ist und schwarz ist, die wollte er gern feuern. Und da hat man ihr unterstellt, sie hätte den Hypothekenantrag, einen von mehreren, falsch ausgestellt, zu ihrem Vorteil. Und da hat sich jetzt herausgestellt, das war eine Lüge, das war frei erfunden, das stimmte nicht. Das Gericht hat gegen Donald Trump entschieden. Aber man sieht, den gleichen Vorwurf vom Hypothekenvorwurf hat er auch erhoben gegen Adam Schiff, ein demokratischer Politiker, der kritisch gegenüber Trump ist, oder Letitia James, das ist die Staatsanwältin von New York, die gegen ihn vorgegangen ist. Das heißt, jeder muss damit rechnen, dass die Steuerunterlagen, Finanzunterlagen, alles Mögliche durchgehen. Wenn sie jemandem etwas anhängen wollen, dann werden sie im Zweifel etwas finden und dann dreht sich die Beweislast de facto im Endeffekt.
Jetzt hast du letztens erzählt, dass die Polizeipräsenz auf den Straßen in den USA erkennbar zugenommen hat. Und wir haben in unserem Podcast Biz & Beyond ja auch mit Leuten gesprochen, die sagten, okay, ich gehe gar nicht mehr so raus zum Fußball oder so, weil ich Angst habe, oder meine Freunde gehen nicht mehr so raus, südamerikanischer Hintergrund, weil die möglicherweise abgefangen und abgeführt werden. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du durch die Straßen gehst? Ist New York da noch einigermaßen anders, so wie früher immer, oder hast du auch ein mulmiges Gefühl und sagst, oh Gott, hoffentlich geht's gut?
Ich lebe auf der Insel von Manhattan, die ist noch einigermaßen abgeschirmt. Man sieht dort noch nicht so diese bewaffneten, maskierten Typen, die aus Transportern kommen und Leute dort reinziehen. Ich habe es persönlich noch nicht gesehen. Ich bin auch froh, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren würde. Es muss ein sehr hilfloses, schreckliches Gefühl sein. Und sie wollen jetzt auch den Leuten an den Kragen, die das mit ihren Handys filmen, weil sie keine Beweismaterialien mehr sehen wollen. Aber ich zum Beispiel gehe nicht mehr ohne Papiere aus dem Haus.
Papiere heißt Ausweis oder
was? Ich habe Kopien von meinem Ausweis, Führerschein und solche Dinge. Und natürlich, in New York sind ganz viele Mexikaner und Südamerikaner, die sind überall tätig, in der Essensauslieferung, im Gastgewerbe. Die sind überall präsent und ich sehe die und ich bin ganz traurig, weil ich immer denke, gute Chance, dass der jetzt illegal da ist, ein ganz lieber Typ. Und die sind aber konkret gefährdet, weil das ist ganz wichtig zu realisieren, auch für die deutschen Zuhörer. Die Trump-Administration geht nicht nur gegen Illegale vor und schon gar nicht nur gegen Kriminelle, sondern auch gegen legale Einwanderer. Sie nehmen Arbeiter vom Bau und überall weg, die legalen Arbeitsstatus und Aufenthaltsgenehmigung haben. Sie wollen alle mit dunkler Hautfarbe loswerden, alle, denen sie sich irgendwie entledigen können.
Aber damit schwächen die doch die Wirtschaft. Ich meine, die fehlen doch dann am Bau oder im Service.
Ja, wir sehen das auch schon. Bauprojekte bleiben stehen, andere Projekte kommen nicht weiter. In der Landwirtschaft verfault die Ernte und sie finden nicht diese angeblich so arbeitsfreudigen Amerikaner, die arbeitslos sind, müssen festhalten. Wir waren ja bei Vollbeschäftigung, als Donald Trump drankam. Die finden keine Arbeitskräfte, die diese Arbeit übernehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist das Endgame? Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Donald Trump uns komplett isolieren will. Er hat gar kein Interesse daran, dass ausländische Firmen kommen und Arbeitsplätze schaffen. Er will die Alleinherrschaft haben. Und meine Sorge ist, dass sie einmal kein Problem haben mit einem Marktcrash, weil dann können sie halt die großen Finanzinvestoren, können sie Billigvermögenswerte kaufen. Und ich habe auch Angst vor einer Umverteilung, und zwar hin zu Donald Trump-Wählern, dass sie also sagen, okay, kein Problem zum Beispiel mit den Farmern, die jetzt alle, also Bauern, die reihenweise pleite gehen, die werden jetzt subventioniert mit Milliarden, aber wir nehmen das Geld weg von den Demokraten, von Nicht-Trump-Unterstützern. Also zum Beispiel von der Stadt von New York. Wenn die den Bürgermeister Mandami wählen, der ihm nicht zu Pass kommt, dann hat er gesagt, schicke ich keine Finanzmittel mehr nach New York. Wir bezahlen natürlich als Staat Mittel nach Washington. Die Mittel, die uns zugeordnet sind, sind vom Kongress bewilligt. Die stehen uns rechtlich zu. Donald Trump kann nicht sagen, das Geld gebe ich euch nicht. Aber er macht es einfach. Und wir sind jetzt in dem Stadium, er macht die Sachen einfach und man kann nichts mehr dagegen machen.
Aber jetzt beschäftigen wir uns beide intensiv auch mit Finanzmärkten und wissen, die Welt ist eine globale. Auch wenn Trump das jetzt abschirmen will und so ein Amerika um 1900 für sich bauen will, wo er alle Produkte und solche Sachen im Land herstellen lässt, das geht doch, das klappt doch nicht. Oder haben wir einfach in der Uni was Falsches gelernt?
Ich glaube, wir können nicht mehr nach alten Weisheiten gehen. Und übrigens, wenn ich nochmal sagen darf, man kann nichts dagegen machen. Meine vorherige Antwort ist natürlich ein bisschen pointiert. Man kann immer noch klagen, aber so, man sieht peu à peu, das System kommt immer weniger hinterher. Wir hätten gedacht, wenn man die Amerikaner so einschränkt, wenn man offensichtlich so viele Lügen täglich, und es werden immer mehr, also er sagt völlig offensichtliche Unwahrheiten und es ist fast schon eher eine Machtdemonstration als ein Überzeugungsversuch zu sagen, ich bin jetzt der Herr über die Wirklichkeit und ich sage euch, was das ist. Und die Trumpisten, es ist wie eine Sekte, die sagen, ja, danke, mehr davon. Und sie lassen sich viel bieten. Niemand hätte gedacht, dass sie zum Beispiel diese ganzen Handyvideos von der Gewalt der Eispolizisten, die dann voll maskiert Menschen zu Boden werfen, schwangere Frauen verletzen, die ihr Baby verlieren in Haft, sind ja auch schon Menschen zu Tode gekommen in dieser Haft, mehrere seit Jahresbeginn. Man hätte gedacht, dass die Amerikaner mehr aufstehen würden, wie zum Beispiel das im Vietnamkrieg, als da die Fernsehbilder kamen, da waren die Amerikaner entsetzt angesichts der Brutalität und sind auf die Straße gegangen. Aber jetzt hat schon so eine gewisse Abstumpfung, Gewöhnungseffekt eingesetzt und auch dieser Effekt, den ich schon fast ansatzweise bei mir feststelle, ja, wir können ja nichts mehr machen. Was kann man noch machen? Ich kann es noch an die Öffentlichkeit bringen. Ich kann de facto auch nichts machen. Wenn vor allen Dingen die Tech-Titanen, ja Jeff Bezos und Musk und Konsorten, alle der Reihe nach einknicken und den Ring küssen, was soll da der kleine Mann oder der Einzelunternehmer oder mittelständische Unternehmer noch machen?
Mhm. Wenn du dich mit Freunden in Deutschland unterhältst, sind die irritiert, weil Freunde von mir, die verbringen trotzdem noch ihren Urlaub in den USA, machen eine Rundreise durch Kalifornien, baden in Florida oder schicken ihre Kinder auch auf ein Austauschjahr in die Staaten. Mich wundert's immer ein bisschen, aber wie siehst denn du das? Ist das noch nicht so durchgedrungen bei deinen deutschen Freunden, Bekannten?
Doch, also die meisten sagen mir schon, dass sie nicht in die USA reisen würden. Einmal, weil sie Bedenken haben wegen der Einreise oder aber, weil sie sagen, so ein Regime möchte ich nicht unterstützen. Ich fühle mich da jetzt einfach nicht wohl. Ich meine, wie gesagt, also wer da jetzt noch hin will, ich sage mal, komm lieber früher als später, weil besser wird's, glaube ich, nicht vorerst. Und die Chance, dass man festgehalten wird und was Schlimmes passiert, ist relativ gering. Aber man muss sich der Gefahr natürlich bewusst sein, man weiß nicht, was kommt. Aber ich glaube, ich warne ja seit 10 Jahren nachweislich on the record. Und ich bin gewohnt, dass immer die Augen gerollt wurden und ach, völlig übertrieben. Und das kann nicht sein. Und die Checks and Balances, das passiert schon nicht. Aber jetzt mittlerweile, gerade so in den letzten Wochen, habe ich das Gefühl, die Leute realisieren, doch, die sehen, was da passiert und die sehen, dass das möglich ist. Und von daher habe ich das Gefühl, die Erkenntnis, es wird jetzt auch hier mehr akzeptiert.
Aber am Ende des Tages wollen die Leute ja leben, wollen auch Wohlstand. Also die Wirtschaft muss irgendwie rundlaufen. Meinst du, Trump kriegt das hin? Also natürlich sind seine Sachen sehr nationalistisch scheinbar, sehr unpopulär, aus dem Ausland schwer nachzuvollziehen. Aber eigentlich muss er ja im Blick haben, dass seine Wirtschaft floriert. Glaubst du, der kriegt das hin?
Nein, ich glaube, der hat alle Stellschrauben so gestellt, dass die Wirtschaft zum Scheitern verurteilt ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Methode ist, ob er das absolute Chaos schaffen will. Aber die Menschen, das ist vielleicht auch noch eine Erkenntnis, dass wir alle viel mehr Gegenstand von Manipulation sind, als wir uns das hätten denken lassen, träumen lassen. Wir sehen es in Russland. Ich meine, da hat ein großer Teil der Bevölkerung keine Kloschüsseln und das haben sie geklaut, die Soldaten, als sie in die Ukraine einmarschiert sind. Ich weiß nicht, ob Leute sich mit diesen, ich habe es auch schon gehört von konservativen Freunden, die sagen, aus der Finanzbranche sogar, ja, das ist jetzt mal eine Zeitspanne und wenn es auch enger wird oder eine Finanzkrise kommt, das müssen wir jetzt in Kauf nehmen, damit das System sich wieder regenerieren kann.
Aber ist ja vielleicht, wenn er wirklich disruptiv unterwegs ist, das alles zersprengt, dann kann er es ja neu aufbauen.
Ja gut, in der Theorie mag das hinkommen, aber wir haben gesehen in der großen Depression so eine Systemkollaps. Da kann man nicht alles schnell wieder aufbauen. Da gibt es Verteilungskämpfe und das wird sehr, sehr schwierig werden, gerade in dieser verzahnten Wirtschaft. Wir brauchen Halbleiter aus Taiwan und wir brauchen Dinge aus China. Deswegen ist er bei denen auch wieder eingeknickt. Aber ja, ich glaube, es wird sehr, sehr schmerzhaft werden.
Sandra, dann beenden wir es heute an dem Punkt. Wir hören uns demnächst wieder mit Gast und ich danke dir sehr herzlich. Komm gut nach Hause.
Sehr gerne. Dankeschön, Uli.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.